Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Herzlich willkommen. Ich bin Ellen Hering und heute geht es um ein Thema, das in der ehemaligen deutschen Kolonie Namibia spielt.
For too long, Namibians.
Zu lange waren Namibier nur Mitläufer, wenn es um die blaue Wirtschaft ging. Wir haben zugesehen, wie Ausländer unsere natürlichen Ressourcen im Meer ausgebeutet haben und wurden vom Apartheid-Regime unterdrückt. Seit 1990 haben wir eine unabhängige Regierung. Aber es ist eine andere Kategorie von Eliten entstanden, die Wohlstand für sich selbst geschaffen haben.
Die blaue Wirtschaft, das ist die Fischereiwirtschaft, von der Namibia überwiegend lebt. Wegen der Überfischung der Meere stehen die großen Konzerne in hartem Wettbewerb, und zwar weltweit, um Fangquoten und Fischfangrechte. Es wird gekämpft, es wird gefeilscht und gelegentlich wird auch nachgeholfen. 2019 kam der Fischrottskandal ans Tageslicht und rief allgemeine Empörung hervor. Ein isländisches Unternehmen hatte die namibische Regierung bestochen und sich weitgehende Fischfangrechte vor der namibischen Küste gekauft. Wir fragen, was ist 3 Jahre später eigentlich daraus geworden? Unsere Autorin Leonie March, die lebt in Durban in Südafrika und sie ist für uns nach Namibia von dort aus gereist. Ihre Recherche beginnt sie nicht bei den großen, sondern bei den kleinen Fischern.
In hohem Bogen wirft Samuel Johannes seine Angel aus. Der Schwimmer landet weit hinter der Brandung im kalten Atlantikwasser. Jetzt heißt es warten, bis eine Schwarzbrasse oder ein anderer Fisch anbeißt, der hier an der Küste Namibias heimisch ist.
Als ich noch jung war, habe ich noch schöne Fische gefangen und viele dazu. Damals war ich auch noch kräftiger, also das waren bessere Zeiten. Jetzt werde ich alt und meine Einnahmen als Fischer reichen nicht mehr fürs Leben. Die Kosten für Haken und anderes Zubehör sind gestiegen und im Meer schwimmen weniger Fische als damals.
Johannes ist gemeinsam mit anderen Fischern und einer Fischerin seit 4 Uhr früh auf den Beinen. Noch vor Morgengrauen ist die Gruppe vom Küstenort Hentjes Bay gen Norden gefahren. Sie sind alle Subsistenzfischer, leben also von ihren Fängen. Schätzungen zufolge bestreiten etwa 11% der Bevölkerung so ihren Lebensunterhalt. Mit einem Teil ernähren sie ihre Familien, den anderen verkaufen sie. Doch heute hätten sie wieder nur sehr wenig gefangen, sagt Johannes. Über die Gründe kann er nur spekulieren.
Dieses Jahr hatten wir viel Regen. Vielleicht hat das eine Rolle gespielt. Insgesamt hat sich das Wetter hier verändert. Die Temperaturen sind gestiegen und auch das Wasser ist wärmer. Das ist wohl eine Folge des Klimawandels und die bekommen vor allem wir kleinen Fischer zu spüren. Die großen Fischereiflotten haben es leichter. Sie fangen immer noch viel, große und kleine und Tiefseefische.
Die Fischereiflotten laufen rund 100 Kilometer südlich in Walfish Bay ein. Hier haben die großen Unternehmen und Fabriken ihren Sitz. Die Hafenstadt ist der Hauptsitz der Fischereiindustrie. Sie zählt zu den wichtigsten Wirtschaftssektoren Namibias, trägt maßgeblich zum Bruttoinlandsprodukt bei, denn Fisch ist ein wichtiges Exportgut. Über Fischereirechte und Fangquoten entscheidet die Regierung. Für internationale Unternehmen gibt es gesetzliche Vorschriften, die eine Beteiligung und Beschäftigung von Namibiern vorsehen. Doch sie werden nicht immer eingehalten. Kurz vor den Wahlen 2019 hatte der sogenannte Fishrot-Skandal für landesweite Proteste gesorgt. Es ging um Korruption und Steuerhinterziehung in großem Stil. Über ein ausgeklügeltes System aus mehreren Tochtergesellschaften hatte ein isländisches Unternehmen gesetzliche Ausschreibungsprozesse umgangen und sich umfassende Fischereirechte in Namibia gesichert. 7 Jahre lang hatte das isländische Unternehmen Samherje Profit auf Kosten der Fischgründe und Staatskasse Namibias gemacht. Steuern zahlte es kaum, dafür sollen Bestechungsgelder in Höhe von 10 Millionen Dollar an eine korrupte Clique aus Ministern, der Führung des staatlichen Fischereiunternehmens und ihrer Entourage geflossen sein. Die juristische Aufarbeitung dauert noch an. Die sogenannten Fishrod 10, 10 Verdächtige, sitzen in der Hauptstadt Windhoek hinter Gittern. Derzeit laufen die Vorverhandlungen. Der Gerichtsprozess soll bald beginnen. In der Innenstadt, im Haus der Demokratie, verfolgt Graham Hopwood das zäh anlaufende Verfahren mit Interesse. Hopwood ist der Direktor des Institute for Public Policy Research, einem namibischen Think Tank. Er bezeichnet Fishrod als Wendepunkt in der Geschichte Namibias.
We always knew there was corruption and
Wir wussten schon immer, dass es Korruption bis in die obersten Ebenen gibt. Aber wir hatten dafür nicht viele Beweise. Wir haben es einem Whistleblower aus Island zu verdanken, dass dieser Skandal öffentlich wurde. Er hatte jede Menge Beweise mit Blick auf das isländische Unternehmen gesammelt und auf WikiLeaks veröffentlicht. Internationale Medien berichteten. Die Beweislage war so erdrückend, dass unsere Regierung handeln musste. Und so sitzen nun auch zwei ehemalige Minister im Gefängnis und warten auf den Ausgang des Verfahrens. Es war ein Schock für das System. Der Fall hat uns wachgerüttelt. Uns ist klar geworden, dass es nicht reicht, Gesetzesänderungen vorzuschlagen, sondern wir als zivilgesellschaftliche Organisation aktiver gegen Korruption vorgehen müssen.
Als Konsequenz aus dem Skandal haben Hopwood und sein Team Mitte Februar den Startschuss für das Projekt Integrity Namibia gegeben. Ziel ist ein breites gesellschaftliches Bündnis gegen Korruption. Es soll dafür sorgen, dass mehr große Fische ins Netz gehen. Nicht nur in Zukunft, sondern auch rückwirkend, mit Blick auf Fishrod-Akteure, die Hopwood als Unberührbare bezeichnet.
There's a lot of evidence that it's much more than this 10 people.
Es gibt etliche Beweise dafür, dass mehr als nur die 10 Angeklagten in diesen Skandal verwickelt waren. Das sind politisch bestens vernetzte Personen, die ebenfalls wegen Geldwäsche und Korruption verhaftet werden sollten. Aber leider ist die von der Regierung eingesetzte Antikorruptionskommission selbst nicht unabhängig genug, um diesen Fällen nachzugehen. Von ihr heißt es, es gäbe nicht genügend finanzielle Mittel, um allen Hinweisen zu folgen. Man müsse sich auf jene mit den größten Aussichten auf eine Verurteilung konzentrieren. Aber dadurch entsteht in der Öffentlichkeit der Eindruck, dass es in unserem Land Leute gibt, die tun können, was sie wollen. Ohne dass sie verhaftet werden oder auch nur gegen sie ermittelt wird.
Die großen Fische sind auch bei den Kleinfischern von Henties Bay immer wieder ein Thema. Linnea Mohafa ist die einzige Frau in der Gruppe. Immer mal wieder höre sie von neuen Fischrottenthüllungen, sagt sie, darauf angesprochen. Die Summen, um die es geht, sprengen ihre Vorstellungskraft.
Ich hoffe, dass Gerechtigkeit walten wird. Auch ich möchte erfahren, wohin diese ganzen Millionen geflossen sind. Dieser Skandal war ein Weckruf für uns alle. Seitdem hören wir regelmäßiger, was bei der Regierung sonst noch schiefläuft. Es gibt weiterhin Politiker, die Geld für sich und ihre Familien abzweigen. Gleichzeitig behauptet die Regierung uns gegenüber, dass sie kein Geld hat.
Mohafa pult das Fleisch aus einer Muschel, spießt es auf den Haken und wirft ihre Angel erneut aus. Auch sie hat heute wenig gefangen. Einen Fisch nimmt sie als Abendessen mit nach Hause, die anderen verkauft sie. In einer guten Woche verdient sie damit 500 namibische Dollar, umgerechnet etwa 32 Euro. Der Fisch sorgt für Einkommen und Ernährungssicherheit zugleich.
Wenn ich nichts fange, dann habe ich auch nichts, um meine Familie durchzubringen. Wir bräuchten mehr Unterstützung von der Regierung. Wir überleben nur vom Fischfang. Aber andere fangen von ihren Booten aus viel mehr und machen Profite. Das führt hoffentlich nicht dazu, dass irgendwann keine Fische mehr da sind. Denn dann sind wir es wieder, die leiden müssen.
Die Fischerei ist ein Spiegel der Gesellschaft. Namibia gehört zu den Ländern der Welt mit einer besonders ausgeprägten sozialen Ungleichheit. Auf deutsche Kolonialherrschaft folgte südafrikanische Verwaltung nach dem Vorbild der Apartheid. Heute, über 3 Jahrzehnte nach der politischen Unabhängigkeit, sind Armut und Arbeitslosigkeit weiterhin verbreitet. In den kleinen Küstenorten gibt es kaum Alternativen zum Fischfang. Henties Bay liegt mitten in einer Wüstenlandschaft an der Küste. Die meisten Familien leben hier in kleinen, rechteckigen Häuschen, umgeben vom Sand der Wüste und der Dünen, die nahtlos ineinander übergehen. Kein Baum, nicht einmal Grashalme. An Landwirtschaft oder auch nur einen Anbau für den Eigenbedarf ist nicht zu denken. Jobs gibt es nur in ein paar Geschäften, der Klinik oder dem nahegelegenen Campus der Universität. Am Ortsrand sticht ein Gebäude in leuchtenden Rot- und Blautönen hervor. Es ist der Sitz der Hanganeni Artisanal Fishing Association, kurz HAFA. Vor rund 20 Jahren haben die Kleinfischer diesen Verband gegründet, unterstützt von Spenden und dem Fischereiministerium. Ziel sei es gewesen, erzählt HAFA-Direktor Hermann Honepp, eine formale Struktur und Einkommensmöglichkeiten für die historisch marginalisierten Kleinfischer zu schaffen.
Zu lange waren Namibier nur Mitläufer, wenn es um die blaue Wirtschaft ging. Wir haben zugesehen, wie Ausländer unsere natürlichen Ressourcen im Meer ausgebeutet haben und wurden vom Apartheid-Regime unterdrückt. Seit 1990 haben wir eine unabhängige Regierung. Aber es ist eine andere Kategorie von Eliten entstanden, die Wohlstand für sich selbst geschaffen haben.
Honepp spielt auf den Fishrod-Skandal an. Mehr will er dazu nicht sagen, solange das Gerichtsverfahren nicht abgeschlossen ist. Strukturell hat sich in der Fischereiindustrie seitdem kaum etwas geändert. Auf dem Papier soll Fisch als maritime Ressource dem Land und seiner Entwicklung zugutekommen und Namibia in der Branche eine größere Rolle spielen. Das sei auch seine Vision, sagt Honepp.
The people along the coastal towns were simply watching.
Die Leute in den kleinen Küstenorten konnten früher nur zuschauen, wie jene mit den großen Booten immer reicher wurden. Sie selbst waren arbeitslos und hatten nicht einmal die Möglichkeit, legal mit ihrem Fisch zu handeln. Das wollten wir damals ändern. Wir unterstützen Kleinfischer dabei, wirtschaftlich selbstständig zu werden. Wir geben ihnen die Chance, effektiv und nachhaltig am Fischereisektor teilzuhaben. Das jedenfalls ist das ultimative Ziel.
Der Verband finanziert beispielsweise den Unterhalt des Fahrzeugs, mit dem die Gruppe der Kleinfischer frühmorgens aufgebrochen ist. Auch zwei Boote wurden angeschafft. Außerdem betreibt HAFA eine kleine Fabrik, in der die Fische ausgenommen und in Plastik eingeschweißt werden, einen Laden und einen Imbiss. Der Verband erhält Spenden von einem der größten namibischen Fischereiunternehmen. Das Ministerium für Fischerei und Meeresressourcen unterstützt ihn finanziell und mit Fangquoten. Insofern wägt Honepp seine Worte sorgsam ab. Früher war er für die Regierungspartei SWAPO als Bürgermeister von Hentjes Bay im Amt. Mittlerweile sei er in die People's Politics gewechselt, sagt er.
The way our independent government handled the fishery and marine resources.
Nach der Unabhängigkeit hat unsere Regierung viel für den Erhalt unserer Fischgründe getan. Doch irgendwo auf dem Weg ist der Schwung verloren gegangen. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass sich das wieder ändert. Und zwar durch den wachsenden Einfluss anderer Parteien in unserer Demokratie, durch neue Gesetze zur blauen Wirtschaft, durch ein zunehmendes Bewusstsein in der Bevölkerung und ihre Teilnahme an gesellschaftlichen Debatten. Jetzt muss sich nur die Regierung am Riemen reißen.
Der Druck auf die Regierungspartei SWAPO, die seit der Unabhängigkeit Namibias 1990 mit absoluter Mehrheit regiert, ist durch den Fishrod-Skandal gestiegen, von innen und von außen. Die derzeitige wirtschaftliche Schieflage Namibias, die sich infolge der Corona-Pandemie vergrößert hat, verstärkt diesen Druck. Auch auf die Korruptionsbekämpfung, sagt Graham Hopwood vom Institute for Public Policy Research.
Namibia ist actually,
Namibia schneidet im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern nicht schlecht ab. Es ist also nicht so, als sei Korruption überall in der Gesellschaft verbreitet. Aber darauf können wir uns nicht ausruhen. Wenn wir die Probleme nicht jetzt beim Schopf greifen und den Trend zunehmender Korruption wieder umkehren, könnten wir Ländern wie Nigeria oder Kenia folgen, in denen Korruption endemisch geworden ist. Aber wir sind trotz des Fishrod-Skandals zuversichtlich, dass Namibia ein Leuchtturm guter Regierungsführung sein kann. Dafür können Gesetze verändert werden, aber zentral ist, dass sie auch umgesetzt werden. Und dazu braucht es den politischen Willen. Es gibt innerhalb der Regierungspartei beide Lager. Jene, die noch Integrität haben und eine ähnliche Vision verfolgen, und jene, die nicht davor zurückschrecken, dem Land Schaden zuzufügen, um sich ihre eigenen Taschen zu füllen.
Zurück an der Küste. Es ist später Nachmittag geworden, aber die Kleinfischer sind noch immer bei der Arbeit. Samuel Johannes öffnet seine Kühlbox und deutet auf die magere Ausbeute des Tages. Je schlechter der Fang, desto länger der Tag, sagt der alte Mann trocken.
Momentan ist das so, wer keinen Fisch fängt, verdient auch nichts. Ich finde es besser, wenn wir eine Art Grundgehalt bekämen. Dann wüssten wir zumindest sicher, dass wir Ausgaben wie Strom, Wasser und Miete bezahlen können. Dann könnte auch mein Enkel unsere Tradition fortsetzen. Ich bringe ihm bereits bei, wie man fischt. Er soll verstehen, dass das Meer unsere Lebensgrundlage ist und später selbst einmal davon leben können.
Ein paar Meter weiter am Strand hat Fischerin Linnea Mohafer für die Zukunft ihrer Kinder andere Pläne. Sie hat einen zweiten Job als Reinigungskraft, um ihnen eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Die Entwicklung der Fischerei sieht sie mit Skepsis.
Als ich damit angefangen habe, waren wir um 11 Uhr schon auf dem Rückweg, weil wir genug gefangen hatten. Jetzt dauert es den ganzen Tag. Deshalb glaube ich nicht, dass meine Kinder einmal dasselbe tun werden. Vielleicht gibt es dann auch keinen Fisch mehr.
Namibia ist keine Ausnahme, wenn es um die globalen Trends geht. Überfischung, Umweltverschmutzung und Klimawandel. Auf internationaler Ebene gehört das südwestafrikanische Land zu den Staaten, die sich zum Schutz der Weltmeere bekannt haben. Auf nationaler Ebene ist ein Aktionsplan in Arbeit, mit dem sowohl die Rechte als auch die Ernährungssicherheit von Kleinfischern und Fischerinnen gestärkt werden sollen. Nach dem Fishrot-Skandal ist diese Initiative für die Regierung eine Chance, ihr Image zu verbessern, Vertrauen wiederherzustellen und ihr Herz für die kleinen Fische zu zeigen.
Leonie March war in Namibia und hat recherchiert, was sich seit der Aufdeckung des größten Korruptionsskandals um Fischfangrechte dort getan hat. Die Aufarbeitung ist noch nicht abgeschlossen und natürlich gehören zur Korruption und Bestechung immer mindestens zwei. In diesem Fall hat ein großes isländisches Fischereiunternehmen Bestechungsgelder für die Fischfangrechte bezahlt. Und zwar in erheblicher Höhe. Mit der Korrespondentin für die Region, Lea Busch, will ich nun herausfinden, was sich denn in Island getan hat seit 2019, also seit der Aufdeckung des Fischrot-Korruptionsskandals. Guten Tag, Frau Busch.
Guten Tag.
Frau Busch, spricht man denn in Island überhaupt noch darüber oder ist es vergessen?
Nee, da spricht man absolut noch darüber. Also die Fernsehdoku über den Fischrot-Skandal, die scheint in Island fast jeder und jede gesehen zu haben. Das Thema ist wirklich eingeschlagen und bis heute spricht man extrem viel darüber. Das liegt auch daran, dass es seitdem immer wieder neue Enthüllungen über Samherji, also die Firma, gibt. Im letzten Frühjahr kam zum Beispiel raus, dass es im Konzern wohl eine Art geheime Gruppe, teils hochrangiger Mitarbeiter gab, die ganz systematisch gegen Kritiker, vor allem gegen Journalisten im Land, die den Skandal aufgedeckt hatten, vorgehen. Gerade weil so viele Isländerinnen und Isländer das Thema ja so unter den Nägeln brennt, ist da auch die Presse ziemlich hinterher. Und das, obwohl die eben wirklich sehr diffamiert wurden. Also einer der Journalisten ist wirklich erstmal ein bisschen abgetaucht. Da hat sogar, so heißt es, ein Detektiv ihm nachgestellt, der von der Firma Samherji beauftragt wurde. Streitet die Firma natürlich alles ab, aber dieser Detektiv war zum Beispiel auch in dieser geheimen Gruppe, die sich ja vorgeschrieben hat, quasi alle Leute, die Samherji kritisieren, eben nachzustellen und eben als Fake News, als schlechte Journalisten darzustellen. Und das ist für die Journalisten schon ziemlich hart gewesen, weil in Island, ja, das ist ja einfach nochmal kleiner dort, jeder kennt jeden und wenn dann so über einen geschrieben wird und man so diffamiert wird, das ist schon ziemlich hart.
Das sind ja auch, also so wie Sie das jetzt schildern, fast Strukturen schon von organisierter, ja weiß nicht, Kriminalität, aber auf alle Fälle organisierter krimineller Energie. Ist da denn jetzt abzusehen, dass sowas nicht mehr vorkommen kann?
Nein, und auch das regt viele auf und auch das knüpft an die Frage davor an, spricht man in Island noch darüber? Ja, denn eben weil diese Strukturen nicht zerschlagen wurden, ist das einfach nach wie vor ein Aufregerthema. Also es gab einfach keine großen Veränderungen in der Fischereibranche. Die Politik hat sich weggeduckt, den Konzern öffentlich ja kaum kritisiert. Man muss sich das mal klar machen, die Fischindustrie, das ist der wichtigste Wirtschaftszweig des Landes, Fischbarone werden sie auf Isländisch auch genannt. Den großen Konzernen wird extrem viel Einfluss nachgesagt, auch auf die Politik. Und es geht einfach um wahnsinnig viel Geld. Also die großen Fischereikonzerne machen weiter große Gewinne. Auch während der Pandemie haben sie ein ordentliches Plus gemacht.
Und was ist denn jetzt konkret aus diesem Unternehmen geworden, also aus Samherji?
Ja, dem geht's gut. Also das ist immer noch einer der mächtigsten Fischereikonzerne des Landes und auch eines der größten in ganz Europa. Die Firma hat alles abgestritten, eine richtige Kampagne gegen die Journalisten, die berichtet haben, gestartet. Aber diese Kampagne hat tatsächlich nicht so richtig gezogen. Also es gab eine Umfrage und in der sagen 9 von 10 Isländern, sie glauben, die Firma hat bestochen. Und ja, trotzdem steigen die Gewinne von Samherji aber weiter. Der Konzern hat Standorte in verschiedenen Ländern und auch in Deutschland.
Der Whistleblower, der das Ganze ans Licht gebracht hat, das war ja ein ehemaliger Geschäftsführer des Unternehmens in Namibia. Also einer, der selber profitiert hat. Der wurde dann mutmaßlich später in Südafrika vergiftet. Weiß man denn über den irgendwas heute?
Also der wurde von seinem Unternehmen ziemlich diffamiert, das kann man sagen. Es wurde so dargestellt vom Unternehmen, dass er quasi das alles alleine gemacht hat, dass das alles auf seine Kappe geht. Er hat danach ja gesundheitliche Probleme gehabt. Es heißt, er wurde vergiftet. Ich habe ein Interview gelesen mit ihm. Da hieß es, dass er immer wieder Wahrnehmungs- und Sehprobleme hat. Finanziell geht es ihm wohl ja auch ziemlich schlecht und wird natürlich auch mit von den Behörden in die Verantwortung genommen für diesen Skandal. Er sagt aber, das hat sich alles gelohnt. Sein Herz hängt an Namibia, auch an den Menschen dort. Und er möchte einfach, dass dieser ganze Skandal an die Wahrheit kommt, weil, das sagt er ganz klar, der isländische Konzern, also Samherji, hat seinen Profit auf Kosten von Namibia und den Menschen und der Umwelt dort gemacht.
Spannende Geschichte. Danke, Lea Busch nach Stockholm, für diese Informationen.
Sehr gern.
2019 war es, da kam der Korruptionsskandal Fischrott ans Tageslicht. Fischereirechte wurden von Namibia an Island verhökert für viel Geld, das in die Taschen weniger geflossen ist. Wir haben heute in der Weltzeit die Konsequenzen aus dem Skandal hinterfragt. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts, da geht es um die derzeitige Situation auf Kuba. Vor einem Jahr gab es dort eine Protestwelle und wir schauen mal nach, was daraus geworden ist. Ich bin Ellen Hering. Machen Sie es gut, schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.